Habe ich letzte Woche gesagt, dass der neue Papst Leo heißen soll? Ich sag mal so, ich hab die News gewonnen.
Ja, aber dafür hast du letzte Woche auch gesagt, dass Merz sicher direkt gewählt wird und das hat nicht so gut geklappt, ne?
Ich frage mich, seit wann wir angefangen haben, News vorherzusagen, aber weiß ich nicht, die Quote ist eigentlich okay. Deswegen mal gucken, was wir diese Woche so vorhersagen wollen. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Mia Holland. Und diese Woche sprechen wir natürlich nicht nur über den neuen Papst, sondern vor allem auch über die neue Bundesregierung. Wir schauen auf die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch und was das heißt, wenn der Verfassungsschutz das jetzt wieder halb zurückzieht. Und wir legen einen wichtigen Fokus auf den Gazastreifen. Israel will Gaza jetzt nämlich dauerhaft besetzen. Das ist eine richtig heftige Ankündigung und die ist fast ein bisschen untergegangen.
Ja, bleibt da auf jeden Fall dran. Und damit starten wir jetzt aber erstmal in die Folge und gucken natürlich, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und das ist diesmal sehr spannend natürlich. Die Frage ist, wer liegt vorne? Ist es Papst Leo? Ist es Kanzler Merz? Spannung, Spannung, Spannung. Und es ist
Friedrich Merz.
Friedrich Merz, und tatsächlich ist der Papst gar nicht in den Top 5 dabei selber. Das ist richtig verrückt, aber ich glaube, der hat einfach, wir nehmen hier um 9 Uhr morgens auf, bis jetzt hat der Post einfach noch nicht so viel Zeit gehabt, seit gestern Abend Likes zu sammeln.
Vielleicht liegt es am Namen, Leo.
Nein, ich glaube, Leo würde ganz viele Likes abgrasen. Ich glaube noch an ihn, ich glaube...
Okay.
Wenn wir morgen nochmal gucken, dann wird es richtig abgegangen sein. Tatsächlich ist Merz aber auf Platz 1, auf Platz 3 und auf Platz 4 der Tagesschau-Post. Ist ja auch so ein bisschen das Politikdrama der Woche gewesen. Friedrich Merz geht mit Koalitionsmehrheit in die Wahl, kriegt trotzdem zu wenige Stimmen und ist damit der erste Mensch in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der eine Kanzlerwahl verloren hat. Alle Medien haben, glaube ich, 10.000 Mal das Wort historisch benutzt. Dann wird aber eine Lösung gefunden und der Bundestag stimmt tatsächlich mit 2/3 Mehrheit dafür, dass es direkt noch einen Wahlgang geben soll am Nachmittag. Das hätte sonst nämlich mehrere Tage gebraucht, bis das überhaupt möglich ist. Und zack, bumm, ist Merz dann doch am Dienstagabend Kanzler.
Wir gehen aber noch mal ein bisschen tiefer rein. So klang dieser historische Moment im Bundestag.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Okay, das heißt also, 6 Stimmen haben gefehlt. Obwohl CDU, CSU und SPD eigentlich 12 Stimmen mehr als nötig gehabt hätten. Wir haben mal unsere Funkkollegin Viktoria Reichelt gefragt, wie die Reaktion war, als Klöckner dieses Ergebnis vorgelesen hat.
Ja, das war was, Leute. Als Julia Klöckner, unsere neue Bundestagspräsidentin, die Zahlen verlesen hat, haben alle erstmal ziemlich verdutzt geguckt, also richtig verdutzt. Der Spiegel hat auf Instagram so eine Bildergalerie, wo man das ziemlich gut sieht. Ein Merz, der den Mund aufreißt, ein grimmiger Olaf Scholz, ein Grünen-Politiker Omid Nuripur, der zu Merz sagt, ich hoffe, sie kriegen das Problem schnell gelöst. Es waren ja dann doch einige Stimmen, die Merz gefehlt haben und man weiß ja nicht, woher die kamen. Die könnten auch aus dem eigenen Unionslager kommen, so eine Wahl ist ja geheim. Da standen dann also in diesem Hohen Haus ziemlich viele wichtige Leute, ziemlich ahnungslos in diesem Raum rum. Und auch international hat das so ein richtiges Presseecho ausgelöst, weil in this day and age warten alle darauf, dass Deutschland wieder eine richtige Regierung hat. Das war also ein richtiger Tiefschlag für Friedrich Merz. Ja, und nach dem erfolgreichen zweiten Wahlgang gab es dann große Erleichterung. Das hat man richtig gemerkt.
Ja, für Memes war dieser Nachmittag auf jeden Fall Gold wert. Wir haben auf dem Funk-Account auch dieses, wo Scholz so rumläuft und den Kopf schüttelt und so ein bisschen entrüstet wirkt und so ganz komisch guckt. Ja, und insgesamt können wir aus diesem ganzen Drama, glaube ich, so 2 Sachen lernen. Wir gucken mal auf das erste ein bisschen länger, nämlich alles kann passieren und vor allem die aktuelle Regierung, die hat halt nur eine knappe Mehrheit, die offenbar auch nicht so super gut zusammenhält, wenn es wichtig wird. Das kann in den nächsten Jahren ja theoretisch dazu führen, dass solche Abstimmungen, wo es ja bei jedem Gesetz und so muss es ja eine Mehrheit geben, öfter mal nicht gewonnen werden.
Ja, spannend ist natürlich, wer hat mit Nein gestimmt? Aber die Wahl ist ja geheim, deswegen weiß man das nicht. Und nicht mal, ob es jemand von SPD, CDU oder CSU war. Und auch um das Wieso wird halt, klar, wild rumspekuliert. Viele sprechen von einem Denkzettel gegen Merz, weil zum Beispiel Anfang des Jahres hat er ja mit der AfD zusammen gestimmt, ihr erinnert euch. Oder weil er das Schuldenpaket auf den Weg gebracht hat, obwohl er ja eigentlich versprochen hatte, keine neuen Schulden zu machen. So richtig weiß man es halt eben nicht. Und wir haben auch da bei Viktoria nachgefragt, ob Merz und seine Regierung jetzt überhaupt genug Stimmen zusammenkriegen, wenn sie in Zukunft über Gesetze abstimmen.
Ja, und alle gucken, was passiert jetzt, ne? Die ganz große Demokratiekrise ist also abgewendet, aber da bleibt natürlich schon so ein Beigeschmack. Die Frage, die jetzt viele haben, ist, wenn Friedrich Merz bei diesem ersten wichtigen Punkt nicht mal seine eigenen Leute hinter sich vereinen konnte, wie soll er dann jetzt ein ganzes Land vereinen? Alle hoffen ja jetzt auf eine Regierung, die weniger streitet, als die Ampel das gemacht hat. Und dafür war das jetzt kein gutes Signal. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt mal ab, weil jetzt geht die richtige Arbeit erst los.
Viktoria Reichelt hat jetzt übrigens auch einen neuen eigenen Politikkanal. Der heißt Vikas Takes und ist sowohl auf Insta und auch auf TikTok. Checkt das mal aus, die macht nämlich echt coolen Content. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Genau. Das zweite Ding, was ich mir noch dachte, was man aus dem ganzen Drama lernen kann, die Union, die scheint offenbar doch bereit zu sein, mit der Linken zusammen abzustimmen. Eigentlich haben sie das ja schon seit Jahren ausgeschlossen und dafür sogar so einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss, der das denen eben verbietet. An dem Dienstag brauchten die Parteien zusammen aber eine Zweidrittelmehrheit, damit sie überhaupt am selben Tag nochmal den Kanzler wählen können. Wie gesagt, da gibt es sonst eigentlich Fristen für. Und deswegen brauchten die Union und die SPD die Linken. Das ist zwar nur eine kleine Zusammenarbeit gewesen, aber wenn es der Union wichtig ist, dann nimmt man offenbar mittlerweile auch in Kauf, gegen die eigenen Prinzipien mit der Linken zusammenzuarbeiten. Und auch das, glaube ich, könnte in der Zukunft nochmal spannend werden.
Im zweitmeist gelikten, kommentierten und geteilten Post geht es um den Vatikan, aber wenn auch nicht direkt um den neuen Papst. Am Mittwoch haben AktivistInnen nämlich Rosarauch steigen lassen. Damit wollten sie ein Zeichen für mehr Rechte für Frauen in der katholischen Kirche setzen.
Und das ist schon verrückt, dass jetzt der Rosarauch mehr Likes hat als der weiße Rauch, der dann am Donnerstagabend kam. Und wir reden jetzt trotzdem einmal kurz, auch wenn es die Tagesschau-Posts eigentlich nicht hergeben, über das Thema, wir haben einen neuen Papst. Am Donnerstagnachmittag war es soweit. Es gab eben aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle den weißen Rauch, auf den man gewartet hat. Schon am zweiten Tag, nachdem das Konklave losgegangen ist, was, wie wir ja letzte Folge gelernt haben, bei den letzten beiden Päpsten auch so war. Das heißt, das scheint eine neue Tradition zu sein. Naja, und deswegen haben wir jetzt seit Donnerstagabend eben einen tollen neuen Papst mit tollem Namen.
Und zwar Leo der 14. Sein gebürtiger Name ist aber Robert Francis Prevost und er ist der erste US-Amerikaner, der Papst wird. Er ist 69 Jahre alt, ich meine relativ jung für einen Papst. Ein Jungspund und kommt aus Chicago. Er ist aber jahrelang Bischof in Peru gewesen und hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Neben Englisch und Spanisch spricht er auch noch perfekt Italienisch und Französisch, sogar ein bisschen Deutsch. Sehen viele als positiv, weil er dadurch natürlich mit vielen anderen aus der katholischen Kirche kommunizieren kann.
Voll, das finde ich auch ganz interessant. Das ist natürlich, ich meine, die letzten Päpste, einer war Argentinier, davor Deutsch, davor Pole. Das sind alles Sprachen, die halt nicht so viele Leute sprechen, obwohl, naja, Spanisch sprechen schon viele, aber
schon ein paar.
Wenn der Papst halt Englisch sprechen kann, dann hat er schon auf der Weltbühne eine potenziell größere Stimme. Und wir werden jetzt sehen, wie dieser neue Papst eben auftritt. Wird er politischer sein? Wird er sich einmischen? Er hat ja in seiner ersten Rede ganz oft das Wort Frieden benutzt, was ja in aktuellen Zeiten ein höchst politischer Begriff ist. Und hat sich in der Vergangenheit auch schon gegen die Trump-Regierung mal so ansatzweise geäußert. Insofern, es könnte irgendwie spannend sein, was er jetzt genau macht, wie er so drauf ist. Insgesamt wird er so als Kompromissentscheidung bewertet. Ihm ist auch diese Einheit der Kirche das Wichtigste, was ja die wichtigste Aufgabe von einem Papst ist insgesamt. Er ist eher, also er war sehr eng mit Papst Franziskus, wurde von ihm auch zum Kardinal gemacht und gilt eben auch als so progressiv, der diese Linie von Papst Franziskus wahrscheinlich weiterführen wird. Und ja, bei seiner ersten Rede hat er auch sehr viel Jubel bekommen, was aber, glaube ich, nicht so überraschend ist bei einem neuen Papst.
Also absolut keine Front an die Kirche, aber ich bin ganz froh, dass es so schnell geht und der Papst jetzt erstmal Papst sein darf und das Thema abgehakt ist.
Auf Platz 5 ist die Meldung, dass ein AfD-Bundestagsabgeordneter aus der Partei ausgetreten ist, weil die gesamte Partei letzte Woche ja vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Und damit sind wir schon wieder beim weiteren politischen Drama der Woche. Was war das eigentlich? Also letzten Freitag sagt der Verfassungsschutz, die AfD ist gesichert rechtsextrem. Am Donnerstag, also gestern, sagen sie dann, die Einstufung ist aber jetzt erstmal ausgesetzt und es gibt eine Stillhaltezusage. Und wen das Ganze jetzt etwas verwirrt hat, dafür sind wir ja da.
Beziehungsweise Felix ist für uns da. Wir werden hier nämlich jetzt etwas juristisch und deswegen dachten wir uns, es macht Sinn, mit einem Juristen zu reden. Und bei Funk gibt es ja ein eigenes Format dazu. Cool, dass du bei uns am Start bist, Felix, von Die Juristen auf TikTok. Hi.
Grüßt euch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Kannst du uns einmal erklären, was ist diese sogenannte Stillhaltezusage? Also hat der Verfassungsschutz damit jetzt quasi einen Rückzug gemacht, seine Einschätzung geändert oder was heißt das?
Also erstmal, die Einschätzung hat er intern nicht geändert. Die haben ja sehr lange sehr viele Daten gesammelt, ein sehr langes Gutachten erstellt und davon weichen die jetzt intern zumindest nicht ab. Aber die Stillhaltezusage ist das, was beschreibt eigentlich ganz schön, was sie jetzt machen. Sie haben zugesagt, dass sie stillhalten, also ihre Füße stillhalten und das heißt zwei Dinge. Erstens, dass sie die AfD nicht mehr öffentlich als gesichert rechtsextremistische Bestrebung bezeichnen und dass sie auch entsprechende erhöhte Überwachungsmaßnahmen, also sie könnten mit der Einstufung jetzt leichter zum Beispiel AfD-Mitglieder überwachen, dass sie davon erstmal absehen. Sie können es weiterhin auf der Ebene vom Verdachtsfall machen.
Und warum hat der Verfassungsschutz das eigentlich gemacht?
Da wird es ein bisschen Jura kompliziert. Die AfD ist natürlich mit dieser Hochstufung nicht konform gegangen und hat, wie es damals auch schon beim Verdachtsfall war, Klage eingereicht. Beziehungsweise so ein Eilverfahren auch angestrengt vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Und weil die natürlich, um zu überprüfen, hat der Verfassungsschutz das jetzt zu Recht hochgestuft oder nicht, auch ihre Zeit brauchen, gibt es so ein Instrument, wie eine, kann man sagen, so eine Art Zwischenentscheidung. Damit hätte das Verwaltungsgericht jetzt sagen können, passt auf, lieber Verfassungsschutz, ihr müsst jetzt stillhalten. Und dem wollte der Verfassungsschutz zuvorkommen. So eine Entscheidung darf nämlich nicht getroffen werden, also so eine Anweisung, ihr müsst jetzt stillhalten, wenn man sich freiwillig dazu entscheidet, stillzuhalten. Und die haben gesagt, okay, bevor das Gericht uns das sagt, machen wir das freiwillig und sagen, nee, wir nehmen diese Einstufung nicht zurück, aber wir setzen sie eben erstmal aus, bis das Gericht es entschieden hat oder sich dazu geäußert hat.
Okay, das heißt aber, die Einstufung als gesichert rechtsextrem der AfD, die gilt nach wie vor, aber der Verfassungsschutz hält jetzt die Füße still, das fand ich ganz verständlich von dir. Wie lange denn wahrscheinlich?
Genau, also die Stillhaltezusage, die gilt jetzt erstmal, bis das erste Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in Köln, das ist das Eilverfahren, bis es abgeschlossen ist, bis es da eine Entscheidung vom Gericht gibt. Theoretisch könnte der Verfassungsschutz dann auch weiterhin eine Stillhaltezusage bewahren, weil nach dieser erstinstanzlichen Entscheidung geht es ja immer noch weiter. Also auch der Verdachtsfall ist ja durch mehrere Instanzen gelaufen, ist immer noch nicht rechtskräftig entschieden. Da hat der Verfassungsschutz dann beschlossen zu sagen, nee, wir bezeichnen sie trotzdem offiziell jetzt als Verdachtsfall. Das könnte nach der ersten Entscheidung in Köln dann auch der Fall sein, dass sie sagen, okay, wir nehmen unsere Stillhaltezusage jetzt zurück und machen die Einstufung wieder offiziell. Aber bis dahin, und das kann vermutlich mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis die erste Entscheidung fällt, werden die sich jetzt erstmal zurückhalten.
Was ich mich gefragt habe, was bedeutet es denn für die Medien und die Berichterstattung? Kann man trotzdem dieses Urteil, sie sind gesichert rechtsextremistisch, weiterhin benutzen?
Genau, eben ein Urteil gibt es ja gerade noch nicht, sondern es gibt nur die Einschätzung von der Behörde, vom Verfassungsschutz. Und die sagen ja jetzt durch ihre Stillhaltezusage sogar selbst, nee, wir machen das gerade öffentlich offiziell nicht mehr. Deswegen wäre ich mit der Berichterstattung als gesichert rechtsextremistische Partei vorsichtig, weil es eben diesen Backup nicht mehr durch den Verfassungsschutz gibt. Verdachtsfall, weiterhin klar, sagt auch der Verfassungsschutz. Und es gibt aber auch AfD-Landesverbände, die schon als gesichert rechtsextremistische Bestrebungen eingestuft wurden. Zum Beispiel der AfD-Landesverband von Sachsen. Und dort wurde mittlerweile auch obergerichtlich bestätigt, also vom Oberverwaltungsgericht Sachsen. Den AfD-Landesverband Sachsen kann man als gesichert rechtsextremistische Bestrebung bezeichnen. Aber für die Bundes-AfD würde ich mit dem Begriff vorsichtig sein.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, jetzt gibt es ja diese Ausarbeitung, warum sie als gesichert rechtsextremistisch gelten soll. Nur die ist nicht öffentlich. Warum eigentlich nicht? Weil das ist ja doch schon auch interessant für eine demokratische Bevölkerung zu wissen, warum jetzt der Verfassungsschutz eine Partei als gesichert rechtsextremistisch ansehen würde.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr spannend, da die Details zu kennen, auch für den öffentlichen Diskurs. Ich denke, der wesentliche Punkt für die Nichtveröffentlichung des Gutachtens wird das Geheimhaltungsinteresse an Teilen von diesem Gutachten sein, weil da Informationen drin sein werden, die der Verfassungsschutz zum Beispiel durch V-Leute oder andere verdeckte Operationen gewonnen hat. Und wenn man die veröffentlichen würde, dann könnte man indirekt Rückschlüsse darauf ziehen, wie der Verfassungsschutz mit Blick auf die AfD arbeitet. Und das könnte natürlich seine Arbeit in Zukunft dann erschweren. Es gibt aber auch Teile von diesem Gutachten, die schon geleakt wurden von Frag den Staat und die beinhalten eigentlich nur öffentlich zugängliche Informationen, also im Wesentlichen Aussagen von AfD-Mitgliedern. Die hätte der Verfassungsschutz auch veröffentlichen können, er hätte dabei halt gucken müssen, ob es da mit dem allgemeinen Datenschutz Probleme gibt. Aber da gibt es jetzt kein größeres Geheimhaltungsinteresse dran.
Okay, und Felix, in den letzten Wochen wurde ja jetzt viel diskutiert, ob die AfD durch diese Beurteilung, gesichert rechtsextrem, dann vielleicht auch schneller verboten werden könnte. Also das Verbotsverfahren steht ja schon lange irgendwie zur Diskussion. Ist das jetzt durch diese Stillhaltezusage des Verfassungsschutzes unwahrscheinlicher geworden?
Das muss man auseinanderhalten. Das eine ist eben eine Einstufung durch eine Behörde und da geht es eben auch um die Bezeichnung gesichert rechtsextremistische Bestrebungen. Und auf der anderen Seite ein Verbotsverfahren müsste das Verfassungsgericht entscheiden. Also das sind zwei verschiedene rechtliche Dinge. Ich würde sagen, ein Verbotsverfahren, solange bis jetzt eben nicht gerichtlich entschieden wurde, ob die Einstufung rechtmäßig ist, eher unwahrscheinlich. Im Frühjahr diesen Jahres, also so Januar, Februar, wurde ja auch ein AfD-Verbotsantrag im Bundestag diskutiert. Aber da war dann unklar, ob der eine Mehrheit bekommen würde und der ist letztendlich dann mit Ende der Legislaturperiode erstmal versandet. Letztlich haben wir von Seiten des Verfassungsschutzes jetzt immer nur noch einen Verdachtsfall von offizieller Seite. Deswegen glaube ich, sollte man da erstmal abwarten. Was dann passieren kann, wenn sich tatsächlich der Bundestag zum Beispiel entschließt, einen Antrag auf so ein Verbotsverfahren zu stellen, dass es möglich ist, dass natürlich dieses Gutachten, was der Verfassungsschutz dann ausgearbeitet hat, in die Bewertung, ob die Partei verfassungswidrig ist, mit einfließt. Also es kann tatsächlich Wechselwirkungen geben. Unmittelbar haben diese beiden Prozesse aber nichts miteinander zu tun. Und in der Tendenz wird das Verbotsverfahren jetzt wahrscheinlich erstmal auf später verschoben werden.
Felix Fleig von unserem Funk-Jura-Format Die Juristen. Danke dir.
Jura so erklärt, dass es jeder versteht. Danke, Felix.
Sehr gerne. Vielen Dank euch.
Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News der Woche. Und wir schauen nochmal auf unsere neue Regierung. Letzte Woche haben wir ja alle CDU- und CSU-MinisterInnen vorgestellt. Seit Montag kennen wir jetzt auch die SPD-Ministerinnen und Minister. Deswegen gehen wir die auch mal ganz kurz durch. Insgesamt hat die SPD 9 Posten bekommen. 6 davon gingen an Frauen. Und es gab nach der Veröffentlichung aber weniger hitzige Diskussionen über die Personalien als jetzt bei den CDU-MinisterInnen. Was aber auffällt, es gibt viele neue Gesichter und vor allem junge, also 4 Frauen, die unter 40 Jahre alt sind. Die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken, die hat keinen Ministerinnenposten abgekriegt. Und die Partei, die hatte ja auch schon einen Generationswechsel angekündigt. Im Gegensatz jetzt zur CDU ist das SPD-Team also schon jünger und auch ein bisschen diverser.
Genau, und wir gehen jetzt mal dieses MinisterInnen-Team durch. Wir starten mit dem einzigen Minister, der bleiben darf. Das ist der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Wenig überraschend, er wird ja immer noch als beliebtester Politiker gehandelt. Diesmal hat er auch deutlich mehr Geld zur Verfügung, weil Merz mit dem alten Bundestag ja noch die Reform der Schuldenbremse durchgesetzt hat. Die sorgt jetzt dafür, dass es quasi theoretisch keine Schuldenbremse mehr auf Militärausgaben gibt und er da in die Vollen gehen kann, um die Verteidigung des Landes sicherzustellen.
Und dann haben wir Bärbel Baas, die wird neue Arbeits- und Sozialministerin. Wenn ihr ihren Namen in den letzten Jahren mal gehört habt, dann wahrscheinlich, weil sie in der letzten Legislaturperiode, also jetzt bis vor kurzem, Präsidentin vom Deutschen Bundestag war, was nach dem Bundespräsidenten das zweithöchste Staatsamt in Deutschland ist. Sie wird immer ein bisschen als Vorzeigeaufsteigerin gesehen, weil sie erstmal einen Hauptschulabschluss gemacht hat und dann später Abteilungsleiterin bei einer Krankenkasse war. Und jetzt ist sie eben Ministerin. Und als Arbeitsministerin wird eine ihrer großen Aufgaben wohl eine Reform vom Bürgergeld sein.
Jo, dann gibt's die Bundesentwicklungsministerin, das wird Rehem Alabali Radovan. Sie war früher Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration und sie war Beauftragte für Antirassismus. Im Bundestag sitzt sie erst seit 2021 und ist mit 35 Jahren die jüngste SPD-Ministerin. Und sie ist auch die erste Bundesministerin jemals, die eine Migrations- und Fluchtgeschichte aus dem Nahen Osten hat.
Das Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, ja, das gibt's auch, bekommt Verena Huberts. Auch sie ist erst seit 2021 im Bundestag und hat jetzt schon einen Ministerinnenposten ergattert. Sie soll vor allem dafür sorgen, dass mehr gebaut wird. Vor ihrer Politikkarriere hat sie ein Start-up gegründet, eine Koch-App. Die Firma hat sie aber dann verlassen, als sie 2020 für den Bundestag kandidiert hat. Kochen und Wohnen, das geht immer zusammen.
Das Justizministerium ist auch ein SPD-Ministerium. Das geht an Stefanie Hubig. Sie war früher mal Richterin und jetzt zuletzt Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Das Justizministerium ist nicht neu für sie. Sie war da schon mal Staatssekretärin. Und einer ihrer ersten To-Dos wird es wohl zu checken, ob der Vorstoß von CDU-Innenminister Alexander Dobrindt zur Asylpolitik rechtens ist. Der hat diese Woche nämlich direkt angekündigt, dass er künftig Asylsuchende an der Grenze zurückweisen will. Also das, was Friedrich Merz damals im Wahlkampf für den ersten Tag, wenn er Bundeskanzler ist, angekündigt hat, das hat Alexander Dobrindt tatsächlich am ersten Tag der Regierung verkündet, dass auch Leute, die Asyl sagen an der Grenze, abgewiesen werden können. Es ist unklar, ob das rechtlich klar geht. Und ja, das wird jetzt Teil der Aufgaben des Aufgabengebiets von Stefanie Hubig sein.
Dann ist noch der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, Umweltminister geworden. Und bisher war der eher so als Finanzexperte tätig, zum Beispiel als haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Und deshalb wird von einigen Seiten auch Kritik geübt, weil er kein Umweltpolitiker ist und damit nicht vom Fach. We will see.
Ja, passiert aber in der Politik ja auch häufiger. Und ein Minister muss ja nicht unbedingt Fachexpertise haben, weil da geht's ja einfach, das ist ja vor allem ein politischer Job und Aufmerksamkeit für Themen machen und so weiter. Dann gibt es noch zwei StaatsministerInnen von der SPD. Das ist insofern kein MinisterInnenamt, als dass es kein eigenes Ministerium gibt. Und zwar ist es einmal die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser und dann gibt es noch die Staatsministerin für Integration Nathalie Pavlik. Und es gibt natürlich noch den Finanzminister, auch den wir letzte Woche schon erwähnt. Das ist Lars Klingbeil, der ist ja außerdem auch noch Vizekanzler. Das war davor schon klar, deswegen haben wir den jetzt nicht näher beleuchtet. Es wird aber insgesamt, das habe ich als Einordnung häufiger gelesen, dadurch, dass das jetzt so sehr junge Leute sind, auch eher unerfahrenere Leute, die nicht ultra profiliert sind in der SPD schon, ist er damit in einer sehr mächtigen Position und hat seine eigene Macht damit letztlich auch ausgebaut, weil es relativ wenige Leute gibt, die ihm jetzt überhaupt noch widersprechen können. Also innerhalb der SPD ist Lars Klingbeil jetzt wirklich sehr, sehr mächtig und auch innerhalb von Deutschland als Vizekanzler.
Auf jeden Fall haben wir jetzt 6 Monate nach dem Ampelscheitern eine neue Regierung und wir schauen mal, welches Drama da als nächstes folgt. Merz hat ja auf jeden Fall nach dem, sagen wir mal, holprigen Start dann direkt seinen Weg gemacht nach Polen und Paris. Da wollte er nochmal zeigen, wie viel ihm an dem freundschaftlichen Verhältnis und einer engen Zusammenarbeit liegt. Donnerstagabend hat Merz dann noch Trump kennengelernt per Telefon. Die beiden haben nämlich über den Handelsstreit gesprochen und über ihre Bemühungen, den Ukraine-Krieg beenden zu wollen. Mal sehen, was da noch bei rumkommt.
Es ist mal wieder Zeit, dass wir stärker auf Gaza schauen müssen. Anfang des Jahres sah es ja so aus, als könnte sich die Situation mit Waffenruhen langsam beruhigen und irgendwie doch auf einen Frieden hinarbeiten. Das sieht jetzt wirklich gar nicht mehr so aus. Also die israelische Regierung bzw. das israelische Sicherheitskabinett hat angekündigt, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen. Dafür sollen die Menschen im Gazastreifen alle in den Süden. Man liest dazu immer wieder, dass die Menschen umgesiedelt werden sollen. Also dieses Wort Umsiedlung. Teilweise wird aber auch von Vertreibung gesprochen, was ja ganz klar völkerrechtswidrig wäre. Dafür soll dieser Krieg jetzt auch noch weiter ausgeweitet werden.
Ja, also die Situation selbst ist wirklich schlimm. Viele Leute sind während der Waffenruhe wieder zurück in den Norden gekommen und jetzt müssen sie vermutlich wieder weg. Und generell muss man sich einfach klar machen, wie die Lage da ist. Also die Lebensmittel gehen aus, Suppenküchen der NGOs können kein Essen mehr verteilen und es liegt auch daran, dass Israel seit 2 Monaten verhindert, dass Nahrungsmittel, Medikamente, Treibstoff und so weiter über die Grenze in den Gazastreifen gebracht werden können. Und an der Grenze in Ägypten warten auch 100.000 Tonnen Lebensmittel und Hilfsgüter, aber die werden eben nicht reingelassen. Es gab außerdem einen israelischen Angriff auf ein europäisches Schiff mit Hilfsgütern. Also die Lage da ist mit der Versorgung wirklich schrecklich. Wir haben das Gefühl, wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Einordnung zur Situation. Und daher sprechen wir jetzt mit Hannah Resch aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Hi, Hannah.
Hi.
Kannst du uns einmal beschreiben, wie ist die Lage jetzt gerade für die Menschen in Gaza?
Also ich glaube, man kann sich es ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Und wir versuchen ja eigentlich schon seit 1,5 Jahren immer wieder Worte zu finden für das, was sich da abspielt. Wir selber können ja nicht hin. Wir kriegen das ja als Informationen nur von unseren Kollegen vor Ort, die immer noch Wahnsinnsarbeit leisten im Gazastreifen, obwohl sie Angst um ihr Leben und Angst um das Leben ihrer Familie haben müssen jeden Tag. Und was die beschreiben, und ich habe auch Kontakt zu anderen Menschen im Gazastreifen, das ist, wie gesagt, kaum vorstellbar. Also es gibt eigentlich kein Essen mehr, fast nichts mehr. Ihr habt es ja schon eingangs gesagt, ist vor allem World Central Kitchen, einer der größten Verteiler also für Essen, an der NGO, musste jetzt die Arbeit einstellen, weil sie keine Vorräte mehr haben. Und wenn Leute irgendwie in der Früh aufstehen, wissen sie nicht, was sie zu essen bekommen. Sie versuchen es natürlich, aber manche gehen am Ende des Tages mittlerweile einfach leer aus. Und das wird jeden Tag dramatischer und schlimmer. Dazu kommen einfach immer noch Angriffe. Es gab jetzt auch wieder die letzten Tage ganz, ganz schlimme Bilder von ganz schlimmen Angriffen, wo sehr viele Kinder auch gestorben sind, Frauen. Also das ist eigentlich eine tägliche zusätzliche Belastung für die Menschen vor Ort. Und dann halt diese schwelende Angst, wie geht's weiter? Wo wird jetzt dieser Plan umgesetzt? Wohin müssen wir dann gehen? Aber gerade ist wirklich diese Essensgeschichte die absolut dominante, weil ja, also eine Mahlzeit pro Tag, pro Person ist gerade das Maximum, was für die meisten überhaupt geht. Und viele haben am Tag noch nicht mal diese eine Mahlzeit.
Wieso lässt denn Israel da keine Hilfsgüter durch? Weil das war ja schon mal besser auch, die Situation, oder?
Also es gab diesen Fall schon mal, dass Israel einfach komplett alle Hilfsgüter blockiert hat. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber in dem Ausmaß und auch in der Rhetorik ist es neu. Also es gab, ich weiß noch, am Anfang vom Krieg, da ist das auch passiert. Und übrigens ist das ja auch Gegenstand von einer Klage vor dem Internationalen Gerichtshof, dass eben diese Blockade von humanitären Gütern eben ein Teil der Klage für Völkermord sein könnte oder ist. Also das wird ja auch gerade untersucht. Das heißt, an sich ist das nichts Neues. Aber damals hat zum Beispiel die israelische Regierung bis zu einem gewissen Grad noch gesagt, naja, wir lassen das ja rein und es gibt genügend Hilfsgüter noch. Das ist die Rhetorik aktuell, dass in der der israelischen Regierung gesagt wird, es gibt noch genügend und das stimme nicht, dass da nicht genügend Essen vor Ort sei. Aber jetzt in diesem Fall ist es wirklich so, dass da niemand mehr irgendwie auch nur einen Hauch des Zweifels hätte. Also die NGOs, die sagen ganz klar, was passiert. Israel selber sagt, wir blockieren, wir lassen aktuell keine Hilfsgüter rein. Vom Gefühl her ist, dass die Rhetorik sich geändert hat. Und warum Israel das macht, Israel sagt, sie wollen maximalen Druck ausüben auf die Hamas. Die Frage ist, warum sollte das, also erstens, wie gesagt, völkerrechtswidrig und zweitens, warum sollte das irgendwie was helfen? Es ist sehr, sehr schwierig gerade, ja.
Das Sicherheitskabinett hat ja, also das hatte Leo am Anfang gesagt, die haben ja angekündigt, dass sie den Gazastreifen jetzt dauerhaft besetzen wollen. Das ist ja so krass, dass sie das jetzt wirklich so formulieren. Wie siehst denn du das?
Ja, also es ist krass. Man muss sagen, also der Gazastreifen war laut Völkerrecht dann auch bisher schon besetzt, weil im Endeffekt hat ja Israel die Kontrolle über die Seewege, über die Landwege gehabt, über Personenverkehr, über Einfuhr und Ausfuhr an Lebensmittel, Nahrungsmittel und auch allem anderen. Das sehen wir jetzt gerade ja. Das heißt, ja, die Besatzung per se laut Völkerrechtlern war bisher schon da. Die permanente Besetzung und so wie Israel das jetzt formuliert und das Sicherheitskabinett das formulieren, da geht es darum, dass wirklich israelische Soldaten eine dauerhafte Präsenz im Gazastreifen hätten. Und das ist das letzte Mal 2005 passiert. Da sind ja abgezogen, die Truppen aus dem Gazastreifen, die israelischen. Und das ist ganz klar völkerrechtswidrig. Wie gesagt, auch schon davor die Besetzung war völkerrechtswidrig. Aber Israel hat immer gesagt, wir besetzen den Gazastreifen ja nicht, weil wir sind ja nicht da. Wir sind ja nicht dauerhaft präsent im Gazastreifen. Mhm. Und jetzt sagt Israel selber, okay, wir besetzen jetzt. Obwohl ihnen bewusst ist, dass sie damit auch klar gegen das Völkerrecht dann eben verstoßen, auch aus ihrer Perspektive. Also das ist schon ein krasser Schritt. Das ist ein krasser Schritt in dem Sinne, dass es auf eine Rhetorik her, wie gesagt, sich da verändert. Und es bedeutet für die Menschen vor Ort eben, dass sie, genau wie ihr es auch schon beschrieben habt, wieder vertrieben werden und halt im Süden dann konzentriert werden auf eine Fläche, wo wir noch nicht wissen, wie groß die dann überhaupt sein wird.
Ich versuche dabei gerade jetzt immer irgendwie so das größere Bild mir nochmal in den Kopf zu rufen. Also woher kamen wir? So, der Krieg ist vor gut anderthalb Jahren gestartet, weil die Hamas ja Israel brutal angegriffen hat. Es gab eben von Anfang an dabei auch schon Kritik an der Härte von dem Vorgehen von Israel gegen die Bevölkerung, aber eben auch immer diesen Hinweis, dass Israel und das jüdische Volk ja einfach das berechtigte Sicherheitsinteresse haben und es deswegen irgendwie für viele gerechtfertigt ist. Jetzt sieht es aber für mich so aus, als würde es halt dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu wirklich gar nicht mehr um Frieden, langfristigen Frieden oder sowas, um die Geiseln gehen oder um die Sicherheit Israels, sondern wirklich um die Vernichtung oder Vertreibung der Bevölkerung und die Besetzung des palästinensischen Gebiets. Kann man das noch irgendwie anders bewerten?
Also du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Also auch Netanyahu hat letzte Woche ganz klar auch gesagt, das oberste Ziel ist der komplette Sieg über die Hamas und ein kompletter Sieg in diesem Krieg und nicht mehr, wie es eigentlich eben zumindest mit Lippenbekenntnissen über die letzten eineinhalb Jahre immer war, um die Geiseln rauszuholen. Das war ja immer das, was gesagt wurde, um das zu rechtfertigen, was im Gazastreifen passiert. Und Die Geiselangehörigen sagen schon seit sehr langer Zeit, dass sie wissen oder das Gefühl haben, Netanyahu interessiert sich überhaupt nicht für ihre Angehörigen eben, sondern ihn interessiert irgendwie da nur dieser Krieg und an der Macht zu bleiben. Und jetzt hat Netanyahu sogar dieses Lippenbekenntnis, wie gesagt, aufgegeben und sagt, nee, darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht jetzt um den totalen Sieg. Und das bedeutet eben auch im Endeffekt, dass es keine, also dass diese Begründung, die jetzt immer vorgeschoben wurde, ja plötzlich einfach wegfällt. Und am Ende, genau wie du es gemeint hast, ist es eigentlich, also es ist nicht mehr zu rechtfertigen. Natürlich das Trauma vom 7. Oktober, man darf das nicht kleinreden, man darf nicht kleinreden, was das mit den Menschen gemacht hat und dass natürlich Israel erstmal reagieren durfte und musste. Aber das, was jetzt gerade passiert, ich meine, wir können es ja nochmal zusammenfassen. Wir reden von Blockade von humanitären Gütern. Wir reden davon, dass Menschen ausgehungert werden. Wir reden von einer massiven Zahl an Opfern und Zerstörungen. Ich meine, es sind über 52.000 Menschen getötet, von sehr viele Frauen und Kinder. Wir reden davon, dass fast der komplette Gazastreifen in Schutt und Asche liegt. Über 90% der Gebäude sind entweder beschädigt oder zerstört. Drittens reden wir eben von der Zwangsvertreibung, von Ankündigung der dauerhaften Besetzung und dass eben, und das hat ja auch Netanyahu nochmal gesagt, der Trump-Plan und auch ganz viele, also auch zwei, zum Beispiel Ben-Gvir und Smotrich, also die rechtsextremen Minister im Kabinett, die sagen auch immer wieder, wir unterstützen diesen Trump-Plan und wir wollen im Endeffekt, dass es eine in großen Anführungsstrichen freiwillige Ausreise der palästinensischen Bevölkerung in die Nachbarländer gibt. Und wenn man sich das alles mal so in der Masse anschaut, dann gibt es keine andere Bewertung, als dass das jetzt auf jeden Fall nicht mehr dafür da ist, um Israel sicher zu machen und auch nicht dafür da ist, um die Geiseln zurückzuholen. Und da vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Eigentlich mit dem, was halt Israel da jetzt gerade macht und mit diesem neuen Plan, auch wenn sie sagen, sie sind offen für einen neuen Deal, eigentlich schaut es danach überhaupt nicht aus, als wenn da noch irgendein Interesse an einer politischen Lösung wäre.
Wie schaut denn das israelische Volk da drauf? Weil auch das, finde ich, glaube ich, muss man immer unterscheiden. Israel ist ja nicht der eine Block, der irgendwie eine Meinung hat oder so, sondern das ist ja auch eine Demokratie. Ja. Wie guckt denn das Volk da drauf?
Ja, das ist total gut, dass du das sagst, weil genau wie du meinst, es ist also wie jede Gesellschaft gehen da die Meinungen extrem auseinander. Es gibt Leute, die wirklich auf die Straße gehen und dagegen protestieren, die das ganz, ganz schrecklich finden. Es gibt einzelne Personen, die teilweise jede Woche mit Bildern von getöteten Kindern hier in Tel Aviv zum Beispiel auf der Straße stehen, um darauf aufmerksam zu machen. Die sind allerdings relativ klein, dieser Teil der Bevölkerung. Dann gibt es einen großen Teil der Bevölkerung, die eben vor allem hinter den Geiselangehörigen steht, die sagen, wir müssen schauen, dass diese Geiseln nach Hause kommen, das ist unsere oberste Pflicht und die Netanyahu und das Kabinett und auch die Minister extrem kritisieren und eine Wahnsinnswut haben, weil sie sagen, wie können wir das aufgeben, wie kann dieser komische, was auch immer totale Sieg, wie Netanyahu das sagt, was das ist, weiß man ja auch gar nicht so genau, wie kann das jetzt im Vordergrund stehen, also auch da sehr, sehr viel Wut, sehr viel Unverständnis, sehr viel Ohnmacht. Und dann gibt es auch zum Beispiel Reservisten, der Reservistenverband, die sagen, und auch andere Soldaten, die sagen, wir wissen gar nicht mehr, für was wir hier kämpfen. Wir kämpfen seit 1,5 Jahren, wir machen unseren Job gut, aber für was? Was ist denn jetzt das Ende? Heißt das, bedeutet das, dass wir jetzt da dauerhaft in Gaza sein müssen? Für was? Warum? Ich meine, die Geiseln und so weiter. Also ne, auch da, auch bei den Soldaten sind diese Fragen teilweise im Kopf. Und dann gibt es natürlich einen Teil der Bevölkerung, die das Ganze gutheißen. Wie groß dieser Teil ist, das weiß ich gerade nicht, weil aktuell keine neuen Umfragen aus der Bevölkerung leider da sind. Aber es gibt diesen Teil, die das unterstützen und die sehr froh sind über die Ben-Gvirs und Smotriche in der Regierung, also die sehr, sehr rechtsextremen Minister, die halt sagen, ja, wir wollen den Gazastreifen wieder besiedeln. Und da gibt es auch Leute, die das sehr gut finden. Aber genau wie ihr gemeint habt, ist es sehr, sehr gemischt, die Gefühlslage in Israel. Und ein allergrößter Teil auf jeden Fall steht nicht hinter Netanyahu.
Hanna Resch ist für die ARD im Studio in Tel Aviv. Danke dir.
Vielen Dank, Hanna.
Danke.
In New York steht diese Woche der Rapper P. Diddy vor Gericht. In dem Prozess geht es ja um sexualisierte Gewalt. Das heißt, wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann springt einfach weiter. Die Timecodes findet ihr in den Shownotes.
Also, was wird ihm genau vorgeworfen? P. Diddy, sein bürgerlicher Name ist ja Sean Combs. Er soll Frauen und Männer zum Sex gezwungen haben. Also manche davon sollen wohl auch minderjährig gewesen sein. Und das seit 2004, also fast 20 Jahre lang. Die Staatsanwaltschaft wirft PDD nämlich unter anderem vor, dass er bei Partys Menschen unter Drogen gesetzt hat, um sie gefügig zu machen, um sie dann auch zu missbrauchen oder sogar zu vergewaltigen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist nochmal P. Diddy eigentlich, dann seid ihr wahrscheinlich irgendwann nach den 2000ern aufgewachsen. Denn damals galt er als einer der bekanntesten Rapper weltweit. Und er hat auch in der letzten Zeit noch Musik gemacht, zum Beispiel mit The Weeknd oder Kehlani. 2023 hat er sein letztes Album rausgebracht. Dann sind die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn aufgekommen.
Ja, und die erste Person, die darüber gesprochen hat, war seine Ex-Freundin Cassie Ventura. Die hat P. Diddy beschuldigt, dass er sie geschlagen und zum Sex mit anderen Männern sogar gezwungen hat. Erstmal wurde ihr nicht geglaubt und dann hat aber der US-Sender CNN ein Video von einer Überwachungskamera veröffentlicht. Und auf dem sieht man, wie er sie zu Boden schmeißt und dann sogar auf sie eintritt.
Im März 2024, also letztes Jahr, gab es dann Hausdurchsuchungen bei P. Diddy. Die hat damals Schlagzeilen gemacht, weil in seinem Anwesen, und jetzt wird es ein bisschen weird, 1000 Flaschen Gleitgel und Babyöl gefunden wurden. P. Diddy ist dann in Untersuchungshaft gekommen in einem Gefängnis in New York und da sitzt er aktuell immer noch.
Am Montag ist jetzt der Prozess gestartet. Der konkrete Vorwurf lautet Sexhandel, Prostitution und organisierte Kriminalität. Und unter anderem soll auch seine Ex-Freundin Cassie Ventura als Zeugin aussagen. Das Besondere an der Anklage ist, es geht nicht nur um die einzelnen Taten von P. Diddy, also zum Beispiel um die Vergewaltigung, das wäre ja schon schlimm genug, sondern laut der Anklage hat ein System dahinter gesteckt, also dass er zum Beispiel seine Firmen und Musiklabels als eine Art Tarnung für seine Taten genutzt haben soll. Und auch alle möglichen Angestellten sollen ihn gedeckt haben. Also alle so vom Sicherheitspersonal bis hin zur Haushaltshilfe oder persönlicher Assistentin. Und so eine Struktur nachzuweisen, es kann super wichtig sein, weil eine einzelne Tat wie eine Vergewaltigung nachzuweisen, ist halt oft schwierig, weil dann oft Aussage gegen Aussage steht.
P. Diddys Anwälte sagen, an den Vorwürfen sei nichts dran. P. Diddy hätte einfach nur einen, Zitat, Swinger-Lifestyle, also dass er einfach mit mehreren Personen Sex habe, auch in einer Beziehung. Aber das würde natürlich voraussetzen, dass der Sex zwischen allen einvernehmlich war. Seine Partys hat P. Diddy oft als Freak-Offs bezeichnet. In den deutschen Medien wird das manchmal mit Orgien übersetzt, wobei das für meine Ohren fast schon ein bisschen verharmlosend klingt. Nämlich so, als wenn die mutmaßlichen Opfer freiwillig mitgemacht hätten. Und das Wort Freak-Offs kann man ja zumindest auch mehr so interpretieren, dass das vielleicht gegen den Willen passiert ist. Aber das ist jetzt eben eine Sache, die das Gericht rausfinden muss.
Genau, bis die konkreten Vorwürfe verhandelt werden, dauert es jetzt noch. In dieser Woche ging es erstmal nur um die Auswahl der Geschworenen. Mit einem Urteil ist wohl erst so in 2 Monaten zu rechnen. Wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, dann droht P. Diddy eine lebenslange Haftstrafe.
Wir drehen noch eine kleine Runde. Kurz-Kurz-News. Wer würde in einem Kampf gewinnen? 100 Männer oder ein Gorilla? Diese Frage ist diese Woche sehr wichtig geworden. Sie geistert eigentlich schon seit Jahren durchs Internet, aber ja, seit ein paar Tagen ist das gesamte Internet voll damit. Der YouTuber MrBeast wollte auch schon eine Challenge daraus machen, wo er in Real Life 100 Männer gegen eben einen Gorilla antreten lässt, also völlig wild. Elon Musk hat sich schon freiwillig gemeldet, mitzukämpfen, also gerne.
Feel free.
Inzwischen haben sich auch Gorilla-ExpertInnen eingemischt und die sehen tatsächlich eher die 100 Männer im Vorteil, weil ein Gorilla ist natürlich viel stärker, aber wird auch schneller müde. Das heißt, die Männer könnten den Gorilla in mehreren Wellen angreifen. Ein Biologe schreibt zum Beispiel auf Twitter, dass sogar schon 30 bis 40 Männer ausreichen würden. Aber er meint auch, wahrscheinlich würde es gar nicht zu diesem Kampf kommen, weil der Gorilla einfach Angst hat und wegrennen würde, wenn 40 Männer auf ihn zukommen. Der Gorilla ist vielleicht schlauer als die Männer. Man weiß es nicht. Das Ding mit den 100 Männern ist halt jetzt viral gegangen. Ich finde es so witzig, weil jedes Jahr irgend so eine Frage, die so ein bisschen absurd ist, viral geht. Letztes Jahr war zum Beispiel diese Frage, würdet ihr einen Kampf gegen einen Bären, einen Hund oder so weiter gewinnen? Und tatsächlich scheinen viele Männer zu glauben, dass sie gegen einen mittelgroßen Hund gewinnen würden. Und da haben Männer auf jeden Fall sehr viel mehr, sagen wir, Selbstbewusstsein als Frauen. Vielleicht überschätzen sie sich aber auch ein bisschen.
Oha, Gorilla-Diskussion vor GTA 6. Jetzt geht's nämlich um das Release-Date vom Spiel GTA 6. Das wurde nämlich schon wieder verschoben. Eigentlich hätte das Spiel diesen Herbst rauskommen sollen. Und jetzt kommt es erst Mai 2026. Das ist natürlich ziemlich enttäuschend für die Fans. Der Spruch, irgendetwas passiert vor GTA 6, ist ja echt bekannt, habe ich am Anfang gesagt, und es ist ein krasses Meme geworden. Das Spiel GTA 5 davor ist halt mittlerweile auch schon 12 Jahre alt und Grund dafür ist laut dem Spiele-Publisher Rockstar, dass das Game einfach noch nicht qualitativ hochwertig genug für die Fans ist. Außerdem will der Publisher auch zu krassen Crunch vermeiden und Crunch, das bedeutet in der Videospielindustrie, dass die ganzen Computerspielentwickler sich mega krass überarbeiten oder überarbeitet werden, damit ein Spiel eben zum Release fertig ist und da gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Kritik in der Szene. Als kleine Wiedergutmachung für das schon wieder verschobene Release gab es diese Woche zumindest einen neuen Trailer und der wird auf YouTube und Co. wohl auch mega gefeiert. Ich bin da gar nicht drin, aber...
Ich habe so eine Reaction gesehen von einem Näher, der auf den Trailer reagiert und also jemand, der Klamotten näht und der richtig begeistert davon ist, weil das wohl alles so extrem akkurat ist, wie sich die Falten von den T-Shirts und so weiter, wie sich das wellt und wo da Falten geworfen werden und dass das auch bei so einem Unterhemd dann da so eine leichte Wellung ist unten bei der Naht und so. Das ist also, da sind so Details drin, das ist insane, so von den Bläschen in einem Bierglas bis sonst was. Das sieht alles so realistisch aus, deswegen wird dieser Trailer so komplett abgehypt. Aber ja, ich glaube...
Vielleicht lohnt sich die Wartezeit, ja.
Das stimmt, aber ich glaube, keiner erwartet so wirklich, dass es wirklich auch im Mai 2026 rauskommt. Sondern eigentlich sind, glaube ich, alle darauf vorbereitet, dass es dann auch nochmal verschoben wird. Der Musiker Bad Bunny hat diese Woche seine lang ersehnte Welttournee angekündigt. Der tourt durch Lateinamerika, durch Australien, Japan und Europa. Aber, und das ist das Krasse, er macht kein einziges Konzert in den USA. Dass er die USA auslässt, das hat ganz schön Wellen geschlagen. Und jetzt wird natürlich wild rumspekuliert, ob das eine politische Entscheidung von ihm war. Bad Bunny ist ja bekannter Trump-Gegner und viele seiner Fans glauben, dass der Superstar aus Puerto Rico damit ein Zeichen setzen will. Andere hoffen, dass noch ein paar US-Auftritte dazukommen oder einfach wann anders eine US-Tour macht. Selbst hat er dazu noch nichts gesagt. Er spielt aber diesen Sommer 30 Konzerte im Rahmen einer Residency in Puerto Rico. Die ersten 9 Konzerte hat er exklusiv für Menschen aus Puerto Rico reserviert. Und naja, Fans in Deutschland können sich auf jeden Fall freuen. Er macht nämlich einen Stop in der wichtigsten Stadt Deutschlands. Naja, fast, nee. In Düsseldorf macht er die.
Es gibt so ein Beef auf TikTok von Bad Bunny Fans untereinander, dass du ja nur hingehen darfst, wenn du auch wirklich Spanisch sprichst und Spanisch singen kannst und die Texte kennst. Weil die Konzertkarten so rar sind und da sollten nur die richtigen, echten Fans hingehen. Ich glaube, das ist so eine Standarddiskussion in Fankulturen, aber da beefen sie sich gerade so ein bisschen. Auf TikTok habe ich gesehen.
Das ist doch immer, wenn Beyond Gossip, die machen auch manchmal bei so Konzerten bei Taylor Swift oder Sabrina Carpenter oder so Umfragen und da müssen die so Songzeile ran. Da sind in den Kommentaren immer, und solche Leute gehen aufs Konzert, die haben nicht diese eine Songzeile aus dem einen Song.
Genau.
Und
so. Ich so, yo. Ja, vielleicht lassen wir einfach jeden seine Hobbys so leben und machen, so wie sie wollen. Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Nächste Woche ist für manche eine ganz wichtige Woche, denn am Samstag in einer Woche findet das große Eurovision Song Contest Finale statt. Wenn ihr ESC-Ultras seid, könnt ihr euch schon am Dienstag und am Donnerstag die beiden Halbfinals geben. Da entscheidet sich nämlich, wer dann am Samstag wirklich bei der großen Show dabei sein wird. Fürs Finale schon gesetzt sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien und die Schweiz. Für alle anderen 31 Länder gilt, sie müssen sich erst noch beweisen.
Ja, ich bin dieses Jahr nicht dabei. Ich war vor 2 Jahren, vor 3 Jahren und vor 5 Jahren, glaube ich, bei den ESCs dabei und hatte da so eine Phase. Und irgendwie habe ich es dieses Jahr wieder ganz schlecht organisiert und dann war mir die Schweiz zu teuer und irgendwie, es hat alles nicht geklappt. Aber falls ihr noch Inspiration für eine ESC-Party braucht, dann haben wir von Funk da auch was für euch. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich schon häufiger von Leuten gehört, dass sie sich zu den Shows treffen und dann zum Beispiel auch jede Person ein typisches Gericht aus einem der Teilnehmerländer mitbringt und so. Sowas ist natürlich cool. Und unser Funkkollege Henke von Henkes Corner, der hostet auch eine ESC-Watch-Party und zwar am Samstagabend live auf Twitch zusammen mit Philo und Reese. Das sollte also relativ funny werden, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch das geben. Ein tolles Funkprojekt zum ESC. Das kann ich nur supporten und den Link packen wir euch in die Beschreibung. Ansonsten ist am Sonntag, das dürft ihr nicht vergessen, der Muttertag.
Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Mia.
Mein Name ist Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche das Gleithörnchen, was der anatomisch korrekte Name für das, was wir sonst als Flughörnchen kennen, ist. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.